Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Ob jemand an Gott glaubt oder nicht, ich würde mal behaupten, da würden die meisten von Ihnen sagen, ist doch jedem selbst überlassen. Unser Gast heute musste aber aus dem Nordirak fliehen, weil er sich vom Glauben abgewandt hat. Ahmed Sherwan hat mit 15 seine Zweifel am Islam im Internet öffentlich gemacht. Deshalb brachte ihn sein Vater zur Polizei. In seinem Buch Kafir, Allah sei Dank, bin ich Atheist, erzählt er seine Geschichte, über die wir heute reden wollen. Herr Sherwan, hallo.
Ja, hi.
Vielleicht können wir erstmal starten. Kafir, was bedeutet das Wort?
Kafir ist das arabische für ungläubig. Das ist eher ein Schimpfwort für Leute, die aus dem Islam, also eine Religion verlassen. Ich habe mich für diesen Titel entschieden, weil das genau dazu führte, dass ich das Land verlassen musste und ja, ins Gefängnis kam, nachdem ich mich öffentlich als Atheist geoutet habe.
Das heißt, heute tragen Sie diese Bezeichnung mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch?
Ja, das ist richtig. Ich sehe das so wie das Wort schwul, das als Schimpfwort benutzt wurde. Aber wenn sich irgendwann Homosexuelle sich nicht öffentlich getraut haben, sich auf offener Straße zu küssen, wäre das heute wahrscheinlich immer noch schwieriges und als Schimpfwort.
Da bei dem Titel Allah sei Dank bin ich Atheist schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass Sie froh sind, Atheist zu sein. Warum eigentlich?
Ich hatte das Glück, dass ich durch Zufall damals im Internet auf religionkritische Texte gestoßen bin und an neue Welt entdeckt habe und nicht einfach an das geglaubt habe weiterhin, was die anderen um mich herum glauben, ohne zu wissen, woran sie überhaupt glauben.
Sie hören es, wir sind über eine Internetleitung miteinander verbunden, deshalb ruckelt es vielleicht ab und zu mal ein bisschen, aber wir geben uns Mühe, dass sich das vielleicht auch gleich noch stabilisieren wird. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ahmed Sherwan, der sich als Aktivist für Menschenrechte einsetzt und für Vielfalt kämpft. Das hat viel mit seiner persönlichen Geschichte zu tun, die im Nordirak beginnt. In Erbil wurde er vor 22 Jahren geboren. Und da gab es schon recht früh dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein. In Ihrem Buch, da schreiben Sie von dem Djinn in Ihrem Kopf. Den müssen Sie uns erklären, diesen Djinn.
Ich war immer ein schwieriges Kind und anderes als meine Geschwister. Kompliziert, unkonzentriert, nicht gut in der Schule, brav zu Hause wie die anderen. Und meine Mutter glaubte fest, dass ich von einem Djinn, also einem bösen Geist, besessen bin. Und dafür hat sie mich mit meinem Onkel zu einem Imam gebracht, der mich exorzieren ließ. Ich war da 11 Jahre alt, als ich diese Gewalterfahrung gemacht habe. Das ist der Djinn, was später in Deutschland als ADS diagnosiert wurde.
Vielleicht müssen wir das erstmal langsam erklären. Also Ihre Mutter ist mit Ihnen zu einem Exorzisten. Sie haben gerade gesagt, da waren Sie 11 Jahre alt. Exorzist, sowas begegnet einem ja vielleicht sonst eher nur in Filmen. Was ist Ihnen da genau widerfahren?
Meine Mutter meinte, wir fahren zu einem Arzt. Ich habe von meinem Geburt hier eine Fehlstellung der Beine, dass ich nicht gerade laufen kann, was mir gerade als Erwachsener gar nicht mehr auffällt. Aber damals war ein bisschen problematisch und da hat meine Mutter erzählt, dass wir zu einem Arzt fahren, zusammen mit meinem Onkel. Und da haben wir unterwegs in einer Moschee aufgehalten. Ich hatte schon ein komisches Gefühl dabei, ich wollte nicht rein. Mein Onkel hat mich gezwungen, reinzukommen, hat mich so auf seinem Schulter getragen und mich da reingebracht. Und dann haben die mich dabei gefesselt, wo der Imam mit seinem Knie auf meine Brust gekommen ist und mit einem Holzstück unter meinen Fußsäulen geschlagen hat und irgendwann auch zufrieden war und gesagt, Alhamdulillah, der Djinn ist raus. Und da waren außer mir auch mehrere Kinder, Frauen, die eingesperrt waren in einen kleinen Raum, also schreien, weinen. Das war wirklich die Hölle, was ich da erlebt hatte.
Sie müssen sich ja da als Kind verraten gefühlt haben, wenn es heißt, wir fahren zum Arzt und dann werden Sie einer solchen Tortur ausgesetzt.
Ja, meine Beziehung mit der Familie hat sich auch total verändert. Ich vertraute keine von meinen Eltern. Ja, das waren einfach sehr schwierige und traumatische Zeiten nach diesem Exorzismus.
Eigentlich waren Sie ja ein Mutterkind, oder? Also Sie haben, schreiben in Ihrem Buch, viel Zeit miteinander verbracht, gemeinsam gekocht zum Beispiel, was ja für einen Jungen in Ihrer Heimat auch eher ungewöhnlich war.
Ja, das ist richtig. Ich bin manchmal so mit meinem Vater zur Werkstatt gefahren und da habe ich gemerkt, dass ich eher das Schwierige für ihn mache, seine Arbeit. War froh einfach, wenn wir wieder zu Hause waren und das hatte mir einfach Spaß gemacht, mit meiner Mutter kochen, die Haushalt sauber machen. Natürlich auch ungewöhnlich, wo ich da beschreibe, dass meine Mutter mir sagt, Kurum, also mein Sohn, du musst es nicht tun, deine Frau wird es später für dich kochen. Sie wollte, dass ich hier mit meinem Vater in der Werkstatt gehe und einfach mit ja, Jungs abhänge und sowas.
Das heißt also, diese Geschichte mit dem Kind zum Exorzisten fahren, das war letztlich auch so ein bisschen Ausdruck ihrer Verzweiflung, weil sie einfach mit ihnen nicht klargekommen ist und nicht, weil sie ihnen was Böses wollte.
Nee, ich glaube nicht, dass sie was Böses wollte. Sie war fest davon überzeugt, eben, dass ich von einem Dschinn besessen bin. Und für sie war halt der Imam der einzige Weg, der diesen Dschinn austreibt. Das hat sich heute viel verändert in ihren Köpfen. Also jetzt wissen die, dass es dafür Spezialisten gibt, Psychologen und so. Und die würden heute nicht ihre Kinder zu einem Imam bringen.
Ja, Sie haben ja gesagt, der eigentliche Grund dafür, das ist dann später diagnostiziert worden, ist, dass Sie eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben. ADS oder ADHS sagt man ja auch dazu. In der Schule waren Sie da auch Außenseiter oder wie hat sich das da bemerkbar gemacht?
Ich konnte mich wenig konzentrieren auf den Sachen, was mich nicht wirklich interessiert hat. Und das war überhaupt keine so besonders schöne Zeit in der Schule. Ich wurde von anderen Mitschülern ständig gemobbt.
Haben Sie sich da manchmal selbst auch gefragt? Also als Kind, was ist mit mir los? Warum bin ich so anders? Also wie haben Sie sich das erklärt?
Ich hatte mir das natürlich auch ständig gefragt, ob Allah mich so wirklich erschaffen hat. Und meine Mutter meinte immer, dass es eine Prüfung Allah sei und ich muss geduldig sein. Ja.
Welche Bedeutung hatte denn die Religion damals für Sie?
Die Religion hat was total Positives für mich. Also ich bin in einer religiösen Familie hineingeboren und ich glaubte einfach dran wie alle anderen. Und das für mich besonders wichtig war und Positives hatte, andere als meine Geschwister, war, weil eben zu Hause oftmals auch Probleme gab oder in der Schule draußen. Deswegen in der Moschee fühlte ich mich einfach sicher. Ich fühlte mich respektiert von den anderen.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Ahmet Scherwan. Als Kind ist er in einer sehr gläubigen kurdischen Familie in Erbil im Norden Iraks aufgewachsen. Irgendwann hat er dann aber begonnen, an seinem Glauben zu zweifeln. Was hat das ausgelöst?
Ich war 14 Jahre alt, als mich plötzlich ein Facebook-Bekannter einen Link zu einer Seite geschickt hat und mir darum gebeten hat, diese Seite zu melden, weil sie gotteslästerliche Inhalte verbreiten. Und als ich auf die Seite ging, war ich genauso schockiert als gläubiger Mensch. Dachte ich, was sind das für Ungläubige, die gegen den Islam hetzen? Und ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich habe mehrere Monate auf diese Seite verbracht und später auch andere Seiten kritischen Beiträge über den Islam gelesen habe. Und das war ein total neues Welt für mich.
Was war es denn dann, was Sie da so gepackt hat, als Sie das gelesen haben? Wenn Sie sagen, naja, es war aber auf der einen Seite so, dass Sie das abgestoßen hat, aber dann war die Faszination doch so groß, dass Sie immer weiterlesen mussten.
Ja, das waren total neue Sachen für mich. Über Evolution, Sachen, Passagen im Koran, den ich kannte, aber nie verstanden habe, was das bedeutet. Also Kriegen, Ungläubigen, andere Leben der Unterdrückung von Frauen. Und als ich das diese Texte, die Passagen im Koran analysiert und das beschreibt, was diese Texte bedeuten, war es einfach gruselig.
Aber warum konnten Sie das annehmen, was da so in dem Text stand? Weil es war ja erstmal nur ein Text und Ihr ganzes Umfeld sieht ja den Islam oder den Koran ganz anders als Sie.
Der Islam wurde nicht in Frage gestellt, aber dass ich lange in diese Texte recherchiert habe und weiter mich informiert habe, ich hatte immer auch anfangs Angst, dass es überhaupt das Richtige ist, was ich da entdeckt habe. Also ich hatte weiterhin Angst vor Allahs Strafe. Ich lebte monatelang ein Doppelleben, wo ich nach außen weiterhin religiöse Regeln befolgte und auch Verzweiflung hatte. Irgendwann musste ich mich der Angst stellen und ich habe eines Tages im Ramadan, als meine Eltern zur Moschee gefahren sind zum Gebet, bin zu Hause geblieben, habe mein eigenes Exemplar des Koran genommen, ein Feuerzeug genommen und bin auf das Dach gegangen. Ich musste mich der Angst stellen und man kriegt oft damit, also wenn man was Böses gegen den Koran macht oder verbrennt, man wird irgendwie gleich in einen Ratter verwandelt oder von einem Blitz getroffen und tot umfällt. Und das musste ich einfach erleben, ob das wirklich wahr ist. Und ich habe den Koran angezündet mit zitternden Fingern, mein Herzschlag. Und da ist es einfach nichts geschah. Und da fühlte ich mich einfach sehr, sehr frei und war voll überzeugt, dass es Allah nicht gibt und der Koran nur ein Stapel Papier, der nicht besonders gut brennt. Und ich habe dann das öffentlich gemacht und daraufhin hat mein Vater auf Druck von Nachbarn und Freunden mich bei der Polizei angezeigt.
Warum wollten Sie das unbedingt öffentlich machen? Sie hätten ja auch sagen können, ich behalte das erstmal für mich und gucke mal, wohin es mich führt.
Naja, vor allem, weil ich nicht daran sah, dass es ein Verbrechen ist oder so. Ich glaubte einfach nicht dran und deswegen war ich voll überzeugt, dass ich auch dazu stehen kann. Deswegen habe ich auch meinem Vater erzählt. Ich war eben ein Kind und wusste nicht, was mich von Konsequenzen erwarten.
Ihr Vater ist auf Druck der Nachbarn dann zur Polizei gegangen. Was ist dann passiert? Wie ist man dann mit ihnen umgegangen?
Das war eine Woche ungefähr nach meinem 15. Geburtstag, als ich im Wohnzimmer gerade mich fertig machte, ins Bett zu gehen. Im Pyjama plötzlich tauchten Beamten in der Zimmer rein, haben mich mitgenommen, haben mich gleich beschimpft als Ungläubiger. Da wusste ich gleich, worum es ging und dass es vermutlich nicht leicht wäre, wieder aus dieser Situation rauszukommen. Die hatten mich auch geschlagen und beschimpft und mich ins Auto gepackt und auf die Polizeiwache gebracht. Zu dritten mich mit allen möglichen Methoden gefoltert, mit Kabels, Elektroschocks, Schläge, Trete, alles Mögliche. Und ich musste zuletzt auf der Polizeiwache, haben mich dazu gefordert, wie ein Affe zu tanzen. Haben mich genau gesagt, du glaubst an einen Affe, dann tanz vor uns wie ein Affe, du kleiner Affchen. Und danach hatten mich zu einem Jugendgefängnis transportiert, wo ich dort auch weiterhin von Securities des Gefängnisses gefoltert worden bin.
Haben Ihre Eltern da mitbekommen, was Ihnen da widerfahren ist in dem Augenblick?
In dem Augenblick nicht. Ich habe meinen Vater mich in der Situation einfach, dass er mich bitte aus dieser Situation rausholt und dass mir leid tut. Da hat er sich einfach, ist er einfach gegangen und mich bei der Polizisten gelassen.
Wie sind Sie aus dieser Situation dann rausgekommen? Wie konnten Sie sich da befreien? Also auf Ihre Eltern konnten Sie sich nicht verlassen. Zum zweiten Mal, kann man ja sagen, haben Ihre Eltern das Vertrauen missbraucht.
Mein Onkel hat mich auf einen Kaution rausgelassen, rausgeholt. Ja, weil er Mitleid hatte und hat mitbekommen, dass ich da gefoltert worden bin und das war für ihn inakzeptabel und ja, hat mich eben rausgeholt. Die Sache hat dann danach eine große mediale Aufmerksamkeit erregt, weil ich zu der Zeit gerade erst 15 Jahre alt war. Viele Menschen haben sich mit mir solidarisiert. Magazinen, Radios, TV haben darüber berichtet. Aber irgendwann war das Leben als Kaffer, als Ungläubiger da nicht mehr möglich, weil ich auch sehr viel Morddrohungen bekommen hatte, in ständigen Angst lebte. Mein altes Leben war einfach vorbei. Meine Schulfreunde haben sich von mir distanziert. Ich traute mich nicht mehr auf die Straße zu gehen und lebte einfach in ständigen Angst. Und zuletzt hat mich eine Menschenrechtsorganisation dazu beraten, das Land zu verlassen.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Meine Eltern haben mich tatsächlich bei der Finanzierung der Flucht auch geholfen, weil für sie eine Schande für die Familie war, die sie nur loswerden wollten und mich auch in Sicherheit bringen.
Das heißt, auf der einen Seite Angst um Sie, aber auch auf der anderen Seite Angst um sich selbst, was jetzt mit dem Ruf in der Gesellschaft ist.
Genau, die ruft die Familie, das ist immer so das Wichtigste. Also von meiner Schwester war vor allem, ich erinnere mich sehr genau, dass sie wirklich nicht traute, in Universität zu gehen, weil alle von dem Fall kannten und eben sehr unangenehm war vor meinen Geschwistern.
Deutschlandfunk Kultur, gerade hat Ahmet Scherwan von seinem Coming Out als Atheist im Nordirak erzählt und wie er danach flüchten musste. Das war 2014. Stand da eigentlich gleich Deutschland als Fluchtziel fest?
Das war mir eigentlich einfach nicht so wichtig. Wichtig war einfach aus dem Land rauszugehen und Deutschland war halt der Land, wo die meisten Leute hingeflüchtet sind. Ja.
Sie sind ja auch über die Balkanroute hierher gekommen, versteckt auf einem LKW. Sie waren 15 Jahre alt. War Ihnen damals die Tragweite eigentlich bewusst, dass es wahrscheinlich kein Zurück gibt?
Das war für mich klar, dass es kein Zurück mehr gibt.
Wenn man sowas als so junger Mensch erlebt, das schüttelt einen doch durch und durch.
Das war eigentlich gar nicht so schwer, weil die letzten Zeiten im Nordirak war einfach wirklich beschissen, dass es einfach keine schönen Momente gab, einfach nur Drama ständig, einfach um mich herum die ganze Zeit und ich war einfach froh, da rauszukommen.
Wie war denn dann das Ankommen im neuen Land? Gab es da Leute, die Ihnen Halt gegeben haben?
Das war sehr schwierig anfangs, ohne Sprachkenntnisse und gerade wenn man diese krassen Erlebnisse hat, ich war extrem traumatisiert, dass ich die ganze Zeit nur alleine verbracht habe. Ich wollte mit niemandem zu tun haben. Die Erlebnisse befolgten mich ständig und ich hatte ständige Albträume, dass ich irgendwann auch dazu beschlossen habe, mir selbst das Leben zu nehmen, was glücklicherweise nicht geklappt hat. Irgendwann später, Ende 15 ungefähr, bin ich durch Zufall auf ein Projekt gelandet am Bahnhof in Flensburg. Das Projekt Refugees Welcome Flensburg. Da bin ich als Dolmetscher tätig gewesen. Dadurch habe ich auch ganz viele Menschen kennengelernt. Mein Leben hat sich dadurch auch sehr viel verändert. Ich fühlte, habe einen Sinn in meinem Leben gesehen und fühlte mich nützlich, dass man jemandem helfen kann mit einem Übersetzen oder eine Fahrkarte kaufen, einen Arzt begleiten.
Sie haben ja selbst in einem Kinderheim gelebt. Gab es da denn niemanden, der Sie irgendwie unterstützt hat oder wo Sie das Gefühl hatten, mit dem oder derjenigen kann ich über meine Probleme sprechen?
Doch, das waren alle im Kinderheim waren super nett. Ich war eher der zurückhaltend war und wollte mit niemandem Kontakt knüpfen. Natürlich waren die immer auch für mich da, aber ja, ich wollte einfach wenig Kontakt wie möglich mit Menschen.
Wie war das in der Schule?
Ich habe erst kurz 2 Monaten oder so in einem Sprachkurs teilgenommen, wo ich gemerkt habe, dass ich eher dort Persisch Dari lerne als Deutsch, weil man ist mit anderen Geflüchteten in der Klasse. Genau, ich habe später einen Hauptschulabschluss gemacht und später habe ich versucht, einen Realschulabschluss machen, was nicht so gut geklappt hat, ausgrund den ganzen Diagnosen PDBS, ADS, die noch wahrscheinlich lange Zeit braucht, es zu bearbeiten.
Also eine schwierige Situation, aber es gab natürlich auf der anderen Seite Ihre Hilfe, die gebraucht worden ist. Da waren die geflüchteten Menschen, für die Sie übersetzt haben. Was war denn dann eigentlich mit Ihrem Glauben? Also, dass Sie ja eben gesagt haben, ich kann nicht mehr glauben, ich möchte Atheist sein. Haben Sie das dann auch weiter verfolgt?
Nee, ganz und gar nicht. Anfang Zeit wollte ich damit aber nichts zu tun haben. Ich wollte ein Teenager-Leben weiterleben wollte, was im Nordirak nicht mehr möglich war. Ich wollte einfach ein ruhiges Leben weit weg von Religionskritik, Atheismus, alles. Das hat mir einfach dazu geführt, dass ich zuletzt auch das Land verlassen musste. Bis ich 2016, 17 war das, als in Flensburg ein Magazin gegründet wurde, wo Menschen mit Fluchterfahrung zu Wort kommen würden. Und ich war sehr begeistert und habe teilgenommen und habe einen Beitrag geschrieben, mein allererster Beitrag auf Deutsch unter der Überschrift Atheismus als Fluchtgrund, wo ich meine Geschichte aus dem Nordirak erzähle und wie froh ich bin, in einem Land zu leben, wo Meinungsfreiheit herrscht und so. Und daraufhin wurde ich von einem Redaktionskollege bei der Flüchtlingshilfe in Flensburg mit dem Tod bedroht. Er hat mir gesagt, dass er mir den Kopf ausschneidet und mit nach Jemen nehmen würde. Daraufhin war ich total schockiert natürlich, habe gleich Hilfe gesucht bei dem deutschen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, den mir leider nicht ernst genommen habe. Für die war das unvorstellbar, dass der Mann das gesagt hat. Das können sie sich einfach nicht vorstellen und das darf ja einfach gar nicht gewesen sein. Habe dann eine Anzeige erstattet, was später auch eingestellt wurde, weil die Anwesenden im Raum auch Araber war und der Aussage auch aber auch Arabisch gesagt wurde. Und das Allerschlimmste in diesem Fall war, dass ich einige Monate später auch ein Hausverbot bekam von der Flüchtlingshilfe. Der Mann wollte nie an einem Klärungsgespräch teilnehmen, weil er sich weigerte, mit einem Kaffer in einem Raum zu gehen. Durch diese Geschichte habe ich bemerkt, dass auch andere Menschen betroffen sind in dieser Sache, dass Menschen im Unterkünften bei der Asylinterview, wenn der Übersetzer was falsch übersetzt, also Menschen, die sich nicht trauen, offen zu geben, dass die im Ramadan nicht mitmachen und dass die homosexuell sind, weil sie wissen, was von Problemen durch andere Geflüchteten kommen können. Und das Allerschlimmste ist immer, dass die Deutschen das nicht so ernst nehmen, weil sie sich nicht einmischen wollen, weil sie Angst haben, als rassistisch abgestempelt zu werden oder einfach naiv sind und sich nicht vorstellen können, dass sowas aus solchen Problemen überhaupt existiert.
Und das war dann der Punkt, wo Sie dann gesagt haben, da muss was passieren und ich will mich dafür einsetzen und das eben öffentlich machen und ansprechen.
Ja, die Geschichte habe ich damals dann, habe einen offenen Brief an der Flüchtlingshilfe geschrieben und das hat auch viel mediale Aufmerksamkeit erregt. Und ja, danach habe ich das weitergemacht, habe mich mit Menschen vernetzt, wo sie selber Erfahrung haben und mehr darüber berichtet, habe an Veranstaltungen teilgenommen. Das Thema war wieder so aktuell wie im Nordirak.
Aber das muss Sie doch auch sehr viel Kraft und auch Mut gekostet haben, weil Sie hatten natürlich diese ganzen negativen Erlebnisse, die Sie mit sich geschleppt haben, das, was Sie im Nordirak erlebt haben und jetzt dann schon wieder in Flensburg diese Situation, dass man Ihnen erstmal gar nicht geglaubt hat.
Für mich war das ganz klar, dass es wieder auch ein schwieriges Weg wird, aber einfach die Gedanke, dass ich jetzt nicht mehr im Nordirak bin, sondern hier in Deutschland und dass wir das nicht unkommentieren lassen, wenn Leute irgendwie solche krasse Gewaltfantasien haben. Und deswegen bin ich auch geflüchtet, damit ich frei bin und das sage, was ich denke.
Deutschlandfunk Kultur, unser Gast Ahmet Scherwan setzt sich für Vielfalt und Glaubensfreiheit ein, auch mit Mitteln der Provokation. Jüngstes Beispiel stammt aus dem letzten Dezember. Da haben Sie eine Fotomontage gepostet bei Instagram und Facebook. Letztes Wochenende haben Sie dieses Bild noch einmal gepostet. Vielleicht können Sie selbst beschreiben, was darauf zu sehen ist.
Das war ein Kurzfoto, eine Fotomontage mit der aktivistischen Freund Mohammed Hisham. Auf dem Foto ist der Kaaba hinter uns zu sehen, in Mekka, wo eine Regenbogenflagge auf der Kaaba ist und im Himmel ein Regenbogen zu sehen ist. Ich wollte auf das Thema aufmerksam machen, also schwul sein, homosexuell im muslimischen Zusammenhang. Daraufhin, kein 24 Stunden, hat der Beitrag mehrere tausende Kommentare, habe super heftigen Morddrohungen bekommen, Leute mir Bild von gekopften Menschen zugeschickt haben, dass ich der Nächste sei. Daraufhin ist kurz danach mein Facebook-Account 7 Tage gesperrt worden und mein Instagram-Account komplett deaktiviert worden. Und jetzt auch bald eine Gerichtsverhandlung geben mit Facebook Ireland in Flensburg am 18. Februar, wo sie begründen werden, wie sie zu dieser Sperrung gekommen sind.
Vielleicht müssen wir gerade noch mal ganz kurz helfen, das ein bisschen einzuordnen. Also diese Fotomontage, Kaaba. Das ist dieses quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka, der wichtigste Ort des Islam. Und sie haben sich eben da küssend reinmontiert in dieses Bild, die Regenbogenflagge gehisst quasi oder eben auch reinmontiert auf die Kaaba. Das ist natürlich auch eine starke Provokation. Und Sie haben jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, was Sie damit aussagen wollen. Aber haben Sie nicht das Gefühl, also wenn Sie auch die Reaktionen beschreiben mit den Morddrohungen, dass Sie damit eher das Gegenteil erreichen, auch wenn natürlich Provokation Mittel von Aktivisten und Aktivistinnen ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber dadurch kommt ja auch da der Effekt zustande, dass sie eher auf Ablehnung vielleicht auf der anderen Seite treffen und dass sich dann die Reihen schließen und dadurch aber jetzt auch keine Veränderung zustande kommt.
Also es gibt immer wieder Menschen, die mir sogar sagen, dass sie mein Ziel für richtig halten, aber ich soll das langsamer machen, weniger provokant. Und klar, dass so eine Fotomontage führt dazu, dass Menschen sehr wütend werden und mich auch umbringen wollen. Aber das Ding, durch so eine Sache erreicht man einfach ganz, ganz viele Menschen. Also habe unglaublich viele nette Nachrichten bekommen von schwulen Muslimen aus verschiedenen Pakistan, Saudi-Arabien, Bangladesch. Also diese Menschen, die mir sagen, dass sie froh sind, dass jemand über das Thema redet, über solche Aktionen erreicht man einfach einen viel größeren Kreis von Menschen.
Ja, in dem Augenblick geben Sie natürlich diesen Menschen dann vielleicht auch Halt oder machen ihnen Mut, aber glauben Sie, dass sich dadurch etwas grundsätzlich ändert?
Ja, für mich ist es einfach wichtig, dass es nicht einfach immer darüber geschwiegen wird und gesagt wird, dass Homosexuelle nicht existieren und dass es eine Sünde sei, der gesteinigt werden soll. Also das aktualisiert einfach das Thema bei den Leuten.
Warum setzen Sie sich eigentlich so für homosexuelle Menschen ein? Sie sind selber ja nicht schwul. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
Weil LGBTIQ-Personen erleben sogar viel krassere Verfolgung, Diskriminierung in islamischen Ländern als Atheisten. Also als Nichtgläubige kann man für sich das auch behalten. Aber LGBTI-Personen erleben einfach viel, viel heftigere Reaktionen von der Community. Die werden zum Teil umgebracht, in Gefängnis gestellt, gefoltert oder einfach nur von der Familie ausgestoßen zu werden. Das sind ganz schlimme Sachen, die diese Menschen passieren, nur weil sie homosexuell sind.
Wenn Sie sich dafür einsetzen und wenn Sie eben auch laut Kritik daran äußern, wie der Islam interpretiert wird, wie schützen Sie sich vor Vereinnahmung zum Beispiel von Rechtspopulisten? Ihr Kampf könnte ja auch Wasser auf deren Mühlen sein.
Ja, anfangs tatsächlich haben auch viele so Rechte und AfDler versucht, meine Geschichten zu instrumentalisieren. Aber ich habe das immer wieder deutlich gemacht, dass ich die AfD genauso schlimm finde. Die AfD will also den Islam raus aus Deutschland und die Islamisten wollen am liebsten ein Kalifat. Also beide sind der Meinung, dass der Deutschland und Islam nicht vereinbart ist. Und bei der AfD ist es so ein bisschen wie bei den Jehovas-Zeugen oder so. Also es ist nicht wichtig, wie gut man Deutsch spricht oder so. Es ist einfach wichtig, dass man ein Flüchtlingsgesicht hat und dass man irgendwie aus einer muslimischen Community kommt. Und das bestätigt, was sie immer wieder sagen, dass alle Migranten eben kriminell sind und so.
Und vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, Sie sind ja nicht gegen den Islam.
Nein, anfangs war ich sehr gegen Islam und alle Muslime und alles, was aus dieser Kulturkreis kam. Ich war einfach sehr hasserfüllt. Aber mein Bild hat sich auch verändert, weil ich immer wieder moderne, moderate Muslime, Musliminnen kennengelernt, die wirklich die Religion ganz anderes ausleben als Menschen, die das wörtlich ernst nehmen und die Religion so ausleben. Also Menschen, die ja, vielfältig sind und säkular leben. Und dadurch hat mich mein Bild verändert und könnte das differenzierter sehen, dass es eben auch andere Muslime gibt.
Sie haben ja eben von den Erlebnissen gesprochen, nachdem Sie dieses Bild, diese Fotomontage mit der Regenbogenflagge und den küssenden Menschen gepostet haben in der Heiligen Moschee in Mekka. Wie ist denn aktuell die Situation? Welcher Bedrohung sind Sie aktuell ausgesetzt?
Also gerade in Flensburg, als ich letztes Jahr auf eine palästinensische Demo teilgenommen habe von der palästinensischen Verein Flensburg, wo ich ein Foto mit zwei küssenden Männern zeigte, ein Palästinenser und ein Israeli mit dem Spruch "Make love not war". Das Ganze ist auch auf einem Video dokumentiert, wo Leute angefangen haben, das Plakat zu zerreißen und mich gewürgt haben, beschimpft, bedroht haben. Das war Nach dieser Aktion hat mein Leben komplett bis heute verändert in Flensburg, dass ich ständig von Leuten angefeindet werde, bedroht werde, beschimpft werde, angespuckt werde auf der Straße. Und ich hatte wirklich dann monatelang total Angst, überhaupt rauszugehen, wenn es jetzt nicht wichtig ist, wäre ein Ankauf oder so. Aber irgendwann dachte ich, das reicht, ich kann mich nicht so ewig verstecken und diese durchgeknallten Islamisten mit deren crazy Aktionen unkommentiert lasse.
Aber was bestärkt Sie da immer wieder? Also nach all diesen Erlebnissen, die Sie gehabt haben, trotzdem dann immer weiterzumachen?
Ich denke, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meiner Art, dass ich das nicht anders kann. Aber ich merke, dass sich auch einige meiner muslimischen Freundinnen und Freunde sich auch ziemlich damit entspannter umgehen. Also vor einigen Jahren, wenn ich einige provokante Sachen gepostet hatte, waren total danach heftige Diskussionen. Warum machst du das? Warum kannst du dich da das nicht lassen? Heute stehen die zu mir, sagen, dass sie das nicht gut finden, was ich mache, aber dafür wird mich Allah bestrafen und nicht die. Und sind einfach nett und können einfach viel entspannter damit umgehen. Und wenn das immer wieder wiederholt wird und das gezeigt wird, darüber gesprochen wird, werden irgendwann Leute sich auch daran gewöhnen. Das ist mein Eindruck von meinem kleinen muslimischen Kreis.
Deutschlandfunk Kultur, Amit Scherwan hat uns heute Vormittag erzählt, warum er sich als Aktivist für Vielfalt einsetzt und auch für das Recht, nicht zu glauben. Für ihn hatte sein Coming-out als Atheist im Nordirak heftige Konsequenzen. Ein normales Leben mit seiner Familie war plötzlich dann unmöglich. Wie ist denn eigentlich Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie heute?
Nicht so gut. Die streiten immer wieder, weil ich irgendwie was gepostet habe, worauf sie ja wütend sind und sich verletzt fühlen. Ja, wir haben ab und zu mal Kontakt, aber nicht mehr so doll. Das hat sich einfach alles damals komplett verändert bis heute.
Haben Sie denn trotzdem den Wunsch, sich irgendwann mal wiederzusehen?
Natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich wieder uns streiten. Also es ist eher kein schönes Verhältnis, wo man sich freut, die Familie zu sehen, mit denen ein Gespräch führt, sondern einfach nur schlimm eigentlich.
Was sind denn überhaupt Ihre Pläne für die Zukunft? Also was wünschen Sie sich?
Ich habe keine konkreten Pläne. Ich würde mich immer wieder gegen faschistische Ideologien jeder Art einsetzen. Und ich wünsche mir einfach, dass Kinder muslimischer Eltern selbst entscheiden dürfen, was sie glauben, wenn sie leben.
Und wie hoffnungsvoll sind Sie, dass das eines Tages so sein wird?
Ich denke, dass es wird ein sehr, sehr schwer und sehr langer Prozess sein. Aber ich bin froh, auch wenn ich sehe, dass ein, zwei Personen um mich herum das freier die Welt erleben und nicht solche Erfahrungen mit ihrer Familie machen müssen. Und ich glaube, dass es immer mehr Leute, die das besser checken und damit besser umgehen können.
Amit Scherwan, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag und alles Gute für Sie.
Danke.